Ja, liebe Gemeinde, in der Tat, wir verdanken es diesen vier Berichten, jeweils ziemlich zum Ende der vier Evangelien, dass wir überhaupt etwas von Ostern wissen, weshalb wir Ostern feiern können. Und so werden wir schnell herausfinden, weil ich was das gemeinsame Verbindende all dieser Berichte ist. Andererseits sind es sehr unterschiedliche Berichte. Sie sind so unterschiedlich, dass manche gedacht haben, wie bricht man denn das bloß auf einen Nenner? Aber das spricht nicht gegen, sondern eher dafür, dass es sich dabei um Berichte handelt, die tatsächlich so erlebt worden sind. Da hat man nichts irgendwie später harmonisiert oder passend gemacht, dass dann alle abnicken können. Es bleibt eine Herausforderung. Und ich finde, der Bericht aus dem Johannesevangelium in besonderer Weise herausfordernd und auch sogar an einer Stelle lustig. Ja, das gehört auch mit zur Bibel, dass sie auch mit Humor berichtet, weil Gott Humor hat. Und ich möchte diesen Bericht aus dem vierten Evangelium uns jetzt gerne erst einmal vorlesen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leintücher liegen, er geht aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus nach ihm und ging hinein in das Grab und sieht die Leintücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leintüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erstes zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstanden musste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Diese Erzählung des Johannes, die fällt aus dem Vergleich mit den anderen drei Berichten ziemlich aus dem Rahmen. Johannes wiederholt hier nicht einfach, was schon allgemein bekannt war im Laufe der letzten Jahrzehnte, sondern so 90 oder so hat er seinen Bericht geschrieben, niedergelegt und damit das erzählt, was die anderen nicht berichtet haben. Maria Magdalena hat mit den anderen Frauen das leere Grab entdeckt. Johannes erzählt uns nun, dass sie als Sprecherin sozusagen der Übrigen sofort zu Petrus kam. Die anderen hat sie am Grab zurückgelassen und läuft jetzt hin zu den Jüngern, um ihnen diese Nachricht zu bringen. Hört mal, das Grab ist leer und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir, das sind auch die anderen Frauen, die am Grab geblieben sind. Ganz atemlos ist sie dabei. So sehr hat sie das in Bewegung gebracht. Das ist das Stichwort dieser Predigt: Bewegung. Das, was am zweiten Tag, dritten Tag nach dem Passafest geschehen ist, am Auferstehungstag, hat eine Bewegung ausgelöst, die bis zum heutigen Tag nicht aufgehört hat. Wie reagieren jetzt Johannes und Petrus auf diese aufgeregte Mitteilung von der Maria Magdalena? Sagen sie: Ach komm, lass uns erstmal zusammen frühstücken, das klärt sich irgendwie schon, das wird sich schon irgendwie zeigen, was da passiert ist. Nichts davon. Sie wollen diese Ungewissheit nicht behalten, sondern der Frage müssen sie unbedingt wissen, was ist da los? Was ist nun mit dem Jesus, der im Grab gelegen ist? Ist er da oder nicht? Was ist passiert? So setzt sie Magdalena Maria in Bewegung durch das, was sie ihnen mitgeteilt hat. Und aufgeschreckt aus ihrer Trauer und Lethargie rennen sie los, so wie aufgescheuchte Hühner, machen einen Wettlauf zum Grab. Und wenn ich mir das vorstelle, diesen Wettlauf zum Grab, dann muss ich immer schmunzeln. Das wirkt irgendwie ungeheuer komisch, so etwas. Und da habe ich auch gedacht, so etwas kann doch keiner erfinden, sondern das ist so lebendig ein Augenzeugenbericht, wie er nur sein kann. Und ich frage uns: Was ist da passiert? Johannes spielt seine Jugend gegen den älteren Petrus aus. Ziemlich respektlos eigentlich. Und dann findet er sich ein vor dem Grab, aber er verspielt seinen Vorsprung, weil er nicht reingeht, sondern nur ein bisschen reinlugt. Dann kommt Petrus keuchend hinterhergelaufen und zupackend aufs Ganze gehend, wie er ist, geht er natürlich sofort rein ins Grab. Der andere Jünger, Johannes, fühlt sich dann auch ermutigt und so stehen sie zusammen in der Gruft und machen große Augen. Tatsächlich, Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht mehr da. In so einem Gartengrab haben wir als Israelreisende vor anderthalb Jahren auch gestanden und das auf uns wirken lassen. Überlassen wir diese beiden Jünger mal eine Zeit lang ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Wenn Jesus für einen Menschen wirklich interessant wird, dann fängt es immer so an. Für die Jünger damals war die Sache erledigt. Jesus war gekreuzigt worden, er war tot, der Scherbenhaufen ist zu greifen, alles zu Ende. Doch dann kommt Bewegung in die Sache. Das Grab soll leer sein, der Leichnam Jesu ist verschwunden. Was ist jetzt Sache mit dem Gekreuzigten? Unklarheit an dieser Stelle wäre unerträglich. Darum möchten Simon Petrus und Johannes sich vergewissern. Und heute, Jesus, sein Leben, sein Wirken, sein Sterben, seine angebliche Auferstehung, gewiss hat man davon schon mal was gehört. Manche als Kind im Religionsunterricht oder später im Konfirmandenunterricht. Aber dann, wenn man älter geworden ist, dann hat man das irgendwie abgehakt. Das haben viele dann ad acta gelegt. Das ist nur Geschichte. Vielleicht fand sich auch mancher bestätigt durch die Aussage von Theologen, die sagen, ja, Jesus ist im Grab geblieben und verwest. Auferstanden ist Jesus in den Glauben der Jünger hinein. Wer das verstehen will, der mag es verstehen. Die Berichte von der Auferstehung sind nur Legenden und Ausschmückungen. Doch dann erfährt man oder hört etwas, was solche Festlegungen ins Wanken und einen selbst ins Nachdenken bringt. Da ist ein Freund oder Bekannter, der erzählt mir, du, ich glaube jetzt an Jesus. Ich habe erfahren, dass er lebt und du musst ihn auch kennenlernen. Oder jemand, den man als einen nüchternen Denker oder Intellektuellen kennt, bekennt, er glaubt an Jesus, an die Auferstehung, als Naturwissenschaftler. Oder es gibt auch Entwicklungen, Ereignisse im eigenen Leben, die Menschen neu nach Gott fragen lassen. Man kommt ins Fragen, wenn es um Jesus geht. Was hat es mit Jesus auf sich? Und das ist in der Tat die zentrale Frage, um die es geht. Nicht nur damals, sondern bis zum heutigen Tag. Und dann kommt mancher innerlich in Bewegung, macht sich auf einen inneren Weg wie Petrus und Johannes damals. Dass Johannes jetzt vor Petrus ankommt, das ist nicht weiter verwunderlich. Er ist der Jüngere und Beweglichere der beiden. Aber gilt das in übertragener Bedeutung nicht genauso? Die meisten Menschen, das ist durch Statistiken bewiesen, lernen Jesus Christus kennen im Kindes- und Jugendalter. Je älter Mensch wird, umso schwerer wird es offenbar, damit Jesus kennenzulernen, Jesus zu erfahren. Wenn es auch Gott sei Dank nicht unmöglich ist, sondern passiert. Darum möchte ich zum einen die Jüngeren unter euch direkt ansprechen und euch ermutigen, macht euch auf diesen Weg. Sucht Klarheit darüber. Vergewissere dich persönlich, was es mit diesem Tag auf sich hat, diesem Tag der Auferstehung. Was wirklich dran ist an diesen Berichten von Jesus und an dem, was ihr zu Hause, was ihr in der Gemeinde und anderswo vielleicht schon so oft gehört habt. Lasst euch wie Johannes und Petrus nicht abhalten durch Dinge, die am Wegrand stehen und euch ablenken wollen. So wie manch einer von euren Freunden vielleicht sagt, ich mit Jesus, ich will erst noch dies oder jenes vom Leben haben, etwas vom Leben haben, wo das Leben selbst auf euch wartet. etwas vom Leben haben, so bescheiden. Und auch den etwas Älteren sei gesagt, denkt an Simon Petrus. Der brauchte damals auch etwas länger, aber er kam schließlich doch an am Grab. Er ist nicht irgendwann umgekehrt, weil er sagt, ich kann nicht mehr. Er hat auch nicht gedacht, das ist nur was für Jüngere, nicht für mich. Ich bin schon viel zu alt, da kann ich nicht mithalten. Und manch einer fragt sich, wenn er älter wird, ja, wenn ich wirklich an Jesus glauben sollte, wenn ich wirklich ernst machen soll, damit, dass Jesus lebt, dann müsste ich ja so vieles in Frage stellen, was ich gelebt habe. Dann war ja so vieles verkehrt und nicht richtig. Und je älter man wird, umso schwerer wird es, das einzugestehen und das loszulassen. Aber auch dann ist es möglich. Gibt es nicht auch im normalen Leben manchmal Situationen, wo ein neuer Anfang möglich ist und nötig wird? Wo man Altes hinter sich lässt und ein neuer Abschnitt beginnt? Warum nicht auch im Blick auf den Glauben zu sagen, das bisherige Leben, meine 50, 60 Jahre, war zwar in manchem gut, aber es war ohne Jesus gelebt. Ich möchte aber mit Jesus leben. Vielleicht werden die Jahre, die dann mit Jesus kommen, die schönsten des Lebens. Versuchen wir nicht, Kontakt mit ihm zu suchen, auch wenn du vielleicht schon älter geworden bist. Von Anfang an hat also die Nachricht von dem leeren Grab und die Gerüchte um den auferstandenen Menschen in Bewegung versetzt. Als Zweites möchte ich herausstellen, es gibt Klarheit darüber, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. In welche Richtung soll man denn suchen, wenn man diese Frage hat? Darin ist die Osterbotschaft, der Osterbericht hier ganz beispielhaft. Sie laufen zum Grab. Sie möchten wissen, was ist aus dem Auferstandenen geworden. Ist der Leichnam Jesu nur verlegt worden? Ist er geraubt worden? Oder was ist wirklich passiert? In diese Richtung muss man suchen. Denn die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für alles andere. Davon hängt alles andere ab. Was aus dem gekreuzigten Jesus geworden ist? Ist er vielleicht woanders irgendwo verwest? Dann kann alles beim Alten bleiben. Aber wenn nicht, was dann? Sollte er wirklich von den Toten auferstanden sein, dann kann ich das nicht ignorieren. Nun stehen wir innerlich mit Johannes und Petrus in der Gruft und fragen, was sollen wir davon halten? Ist das leere Grab ein Beweis dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Beweisen im engeren Sinne kann man die Auferstehung Jesu nicht. Es ist keiner dabei gewesen. Aber das kann man sowieso nicht, denn wenn ich das beweisen könnte, würde ich mich zum Richter über Jesus machen. Ob er wirklich auferstanden ist, das wird er dann von meinem Urteil abhängen. Aber wer bin ich denn, ich Mensch, dass ich darüber ein Urteil fällen könnte, das wissenschaftlich und juristisch haltbar ist? Was zeigt sich im leeren Grab noch? Das Grabtuch und Kopftuch sind noch da. Verblüfft sehen die Jünger, dass beide Tücher ordentlich zusammengelegt sind und getrennt voneinander liegen. So etwas spricht doch klar gegen einen Raub aus dem Grab. Grabräuber, die Jesus hätten rauben wollen, die hätten sicherlich nicht die Tücher zusammengelegt und dorthin gelegt. Was sollen sie darauf schließen? Und dann lesen wir von Johannes, da ging auch der andere Jünger hinein und sah. Was sah er denn? Nun, er sah, dass es so aussieht, als wäre jemand von dem Nachtschlaf aufgewacht, aufgestanden und hat alles aufgeräumt, zurückgelassen. Er sah und glaubte. Das war der entscheidende Impuls. Denn er wird sich daran erinnert haben, an die Worte Jesu, die er doch vorher gesagt hat, er werde von den Toten auferstehen. Und nun sieht alles danach aus und weist alles so darauf hin. Damit beginnt der Glaube, im Vertrauen, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist. Das ist das Entscheidende, die entscheidende Wende, die damit eingeleitet wird. Für Johannes reichen diese Indizienhinweise völlig aus. Beachten wir einmal, es hat Mordprozesse gegeben, in denen Menschen schon wegen weitaus weniger und dürftiger Indizien zum Tode verurteilt worden sind. Dagegen sind die Indizien, die Hinweise darauf, dass Jesus wirklich lebt und auferstanden ist, sind diese Indizien geradezu erdrückend. Man kann ihnen eigentlich nicht ausweichen, wenn man sich selbst ernst nehmen will. Und gerade das, was zurückgeblieben ist, ist doch ein weiterer Beleg. Auch das, was wir hier vorne sehen, es ist alles zurückgeblieben, weil Jesus aus dem Alten in neues Leben hinein auferstanden ist. Darum suche eine persönliche Begegnung mit diesem Auferstandenen. Und damit Gewissheit. Rufe den Namen Jesus an, trau dich. Wenn du es nicht vor anderen tust, im stillen Kämmerlein und sage, Herr, wenn es dich wirklich gibt, wenn du auferstanden bist, dann zeig dich, dann antworte mir. Und ich garantiere dir, dass du nicht ohne Antwort bleibst. Das ist das Entscheidende. Es gibt Klarheit und du kannst sie finden, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Schließlich, wer Jesus als Auferstandenen kennenlernt, wird selbst von ihm nachhaltig in Bewegung gesetzt. Wenn immer Menschen zum Glauben an Jesus finden wie Johannes, ist das der Ausgangspunkt. Es ist immer die Mitte, er der Auferstandene. Dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist, damit steht und fällt der christliche Glaube. Das unterscheidet ihn von allen Religionen dieser Welt. Anhänger von Religionen, welche es auch ist, kann man sein, wenn man ihre Dogmen und ihre Lehren für wahr hält. Das reicht schon aus. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann wäre nur eine weitere Lehre dazugekommen und viele andere Lehren auch und wir wären völlig überfordert, auch nur etwas von dem ausführen zu können. Wir können darüber hinaus distanziert und ablehnend bleiben. Wenn es aber stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann ändert sich alles. Dann muss ich mich entscheiden. Will ich Kontakt mit ihm schließen? Vertraue ich mich ihm mit Leib und Leben an oder nicht? Es kann Neutralität demgegenüber nicht geben. Wer gleichgültig bleibt, sagt damit zugleich Nein. Und wen der Auferstandene in Bewegung setzt, der wird zugleich einer, der sich als Gesandter des Auferstandenen versteht. Einer, der weiß, ich bin jetzt einer, den Jesus auch sendet, den er schickt, um den Menschen, um anderen Menschen diese gute Nachricht zu bringen. Darum entstand aus der Auferstehung Jesu und dem, was dann passiert ist, eine Missionsbewegung, die um die ganze Welt gelaufen ist. Das Geheimnis, die Kraft ist nicht eine Lehre. Das Geheimnis ist er selbst, seine Person, der Auferstandene, der lebendige Herr selbst und die Liebe, die die Menschen erfüllt, die sich ihm anvertrauen. Allein das erklärt den Siegeszug des Evangeliums durch diese Welt, auch wenn es oft durch Schmerzen und Niederlagen geht, wie wir vorhin auch gehört haben. Nichts anderes als das erklärt aus meiner Sicht diese Entwicklung. Und das muss uns mahnen, es wirklich ernst zu nehmen. Alle Menschen sollen es erfahren. Darum müssen wir es ihnen weitersagen, so wie damals die Jünger in Bewegung gebracht wurden. Nur durch ihn gibt es nun ein Leben, das nicht am Tod endet. Nur durch Jesus gibt es nun ein Leben, das nicht an der Grenze des Todes endet. Kann es für die, die ihn kennenlernen, Wichtigeres geben, als davon weiterzusagen, es im Bekanntenkreis, in der Familie, im Beruf, am Arbeitsplatz weiterzusagen, wenn das doch das Wichtigste, Größte ist, was je in der Welt geschehen ist? So möchte der Auferstandene uns in Bewegung setzen, gerade heute in dieser Welt mutig uns zu ihm zu bekennen. Dann kommt auch die Frage nach den Religionen auf den Tisch. Die Frage, warum gerade Jesus? Es erfordert Mut, sich klar zu Jesus zu bekennen, das ist wahr. Aber es ist nötig, damit der Staffelstab des Evangeliums weitergereicht wird. Es gibt aber auch eine tiefe Gewissheit, mit der wir mit Jesus leben dürfen. Vielleicht gibt es Auch einen kleinen Hinweis in folgender Beobachtung. Wenn jemand in Jesus Christus wirklich den Auferstandenen kennengelernt hat, wird er kaum jemals Anhänger einer anderen Religion werden. Weißt du, was es sonst nicht gibt? Weil es alles andere bei weitem überstrahlt. Weil es in keiner anderen Religion eine lebendige Beziehung zu ihrem Gründer gibt. Wenn wir vom Judentum einmal absehen. Weil andere von Wegen, von Wahrheiten, von Lebensregeln reden, die sie erfinden oder den Menschen mitgeben wollen. Aber nur einer sagt, und zwar von sich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kann Gott als Vater kennenlernen, außer durch mich. Das sagt niemand anders. Und das, ihr Lieben, Gott als Vater zu kennen, ist Erfüllung des Lebens, mit ihm sein Kind zu werden, wie Jesus, der Sohn Gottes, durch ihn Kind Gottes zu werden. Das bringt wahre Erfüllung im Leben. Und darum, wer das erlebt, der ist ziemlich immun gegen Versuche anderer, ihn davon zurückzubringen, weil es unvergleichlich ist. Wer in einer lebendigen Beziehung mit dem Auferstandenen lebt, der bleibt damit immer auch in Bewegung. Denn wer Jesus in sein Leben aufnimmt, wer Jesus mit dem als Auferstandenen erfährt und sein Leben ihm anvertraut, der kommt mit ihm auf einen ungeahnten Weg. Dessen Leben verläuft garantiert anders als ohne ihn. Da werden neue Horizonte aufgerissen für das Leben. Da gibt es neue Ziele, neue Inhalte für das Leben. Da ist man jemand, der in der Beziehung zu Jesus lebt, als Nachfolger, der hinter ihm hergeht und der darauf achten will, Herr, wo bist du? Da möchte ich auch sein. Ich möchte erkennen, wo dein Weg mit mir hingeht. Und das ist ein total überraschender Weg, völlig unberechenbar. Das ist ein unvergleichliches Leben mit dem Auferstandenen. Natürlich ist es nicht immer leicht, aber das ist uns auch nicht verheißen. Aber es ist ein erfüllender Weg, in Bewegung zu bleiben, Jesus nach immer dorthin, wo er uns gerne haben will. Dass wir doch in dieser Bewegung dann bleiben, uns neu herausfordern lassen, an dem in Bewegung zu führen, ihm nach und sich zufrieden zu geben mit dem, was wir bisher erreicht haben, was wir bisher erfahren haben, sondern hungrig zu sein nach mehr, denn der Auferstandene hat unermesslich viel uns zu geben, uns damit zu Menschen zu machen, die Hoffnungsträger sind in einer Welt, die in Hoffnungslosigkeit, in Krieg und Terror zu versinken droht. Nein, dieser Jesus lebt, auch heute. Und deshalb erinnern wir uns daran, alles hat angefangen mit der Nachricht von dem leeren Grab und dem, dass Menschen Jesus begegnet sind. Damit hat es damals angefangen. Menschen fanden Gewissheit darüber, dass es stimmt. Und wer Jesus als den Auferstandenen kennenlernt, der darf mit ihm in einer Bewegung sein, die die Bibel Nachfolge nennt. So segne uns Gott diesen Tag und er schenke jedem, der noch zweifelt, jedem, der sich noch fragt, ist das wirklich so gewesen, den Mut, es selbst herauszufinden, dich nicht zu verlassen auf das, was andere sagen, sondern selbst herauszufinden, ist das wirklich wahr, so wie die Jünger damals es getan haben. Und wenn du dich in Jesus wendest im Vertrauen, dass er leben könnte, das sagst du aufgrund dieser Botschaft, Herr, dann zeig dich mir, ich sage dir, er wird sich dir zeigen, damit dieser Tag heute wirklich zu einem Tag wird, wo du teilbekommst an der Auferstehung des gekreuzigten Jesus von Nazareth. So segne Gott uns diesen Tag. Amen.